NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit diesen Themen. Die Veränderungen in der Türkei belasten auch die Beziehungen zu Deutschland. Nach Machetenangriff, Belgien verstärkt seine Sicherheitsmaßnahmen. Verfassungsreferendum in Thailand, kaum Aussicht auf Demokratie, dazu auch der Kommentar. Die Kämpfe um Aleppo gehen weiter. Wacken Open Air zieht Bilanz. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales wird 50 und wir schalten natürlich am Schluss der Sendung live nach Rio de Janeiro zu den Olympischen Spielen. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. In Istanbul haben sich seit schon 2 Stunden mehrere hunderttausend Menschen zu einer Großkundgebung versammelt. Sie wollen damit gegen den Umsturzversuch im Juli demonstrieren. Hauptredner ist Staatspräsident Recep Erdogan. Er wurde eigens mit einem Hubschrauber eingeflogen und auf den Plakaten hat er sich auch als Oberbefehlshaber ankündigen lassen. Das Motto der Veranstaltung lautet Demokratie und Märtyrer. Frage an meinen Kollegen Christian Buttgereit in Istanbul. Was ist damit gemeint?
Naja, die Demokratie wird ja heute groß gefeiert, denn das Volk hat sich ja den Panzern am 15. Juli entgegengestellt und die gut 230 Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind, das sind eben die Märtyrer. Die U-Bahn-Station von Yenikapi, also dem Stadtteil von Istanbul, wo das heute stattfindet, die ist auch plakatiert mit Fotos von diesen Märtyrern und man hat am Anfang dieser Veranstaltung auch dieser Märtyrer gedacht, aber das Wort Demokratie fällt dir sehr, sehr häufig.
Erdogan hat ja immer wieder versichert, er sei kein Despot oder gar ein Diktator. Und nun sind bei der großen Kundgebung auch Vertreter der parlamentarischen Opposition zugelassen, aber nicht alle Gruppen.
Das ist ein Problem. Die HDP, die pro-kurdische Partei, wurde nicht eingeladen. Im Moment spricht gerade der Vorsitzende der CHP, also der Republikanischen Volkspartei, quasi der Sozialdemokraten, Kemal Kılıçdaroğlu. Er hatte sich bis Freitag überlegt, ob er denn heute reden will oder nicht. Er hatte sehr lange gezögert, hatte dann aber auch zugesagt, um diese Veranstaltung heute eben nicht zu einer reinen Erdogan-Jubel- und AKP-Veranstaltung zu machen. Kılıçdaroğlu sprach von einem geschichtsträchtigen Tag für die Demokratie in der Türkei. Am Abend des 15. Juli hätten sich eben die türkischen Bewohner über die Putschisten gestellt. Die Demokratie hätte gegen die Putschisten gewonnen. Er sprach von den Helden der Demokratie und sagte nochmal eben ganz klar, wir wollen keinen Putsch, wir wollen auch keine Diktatur.
Inwieweit spiegelt denn die heutige Veranstaltung die tatsächliche Unterstützung in der Mehrheit der Bevölkerung wider?
Naja, also dadurch, dass es tatsächlich keine AKP-Veranstaltung ist und auch Binali Yildirim, der Ministerpräsident, ganz deutlich vorher gesagt hat, wir wollen keine Parteifahnen sehen, sondern nur türkische Flaggen, spiegelt das schon einen Großteil der türkischen Bevölkerung wider. Diese drei Parteien, die ja heute sprechen, die MHP ist ja auch dabei, bilden eben dann tatsächlich fast 90% der Wähler ab. Aber es gibt natürlich auch eine Reihe Türken, denen das alles zu nationalistisch ist, zu nationalfühlig, was da jetzt in Yenikapı passiert, die lieber zu Hause geblieben sind, sich einen anderen Sonntag machen und auch nicht Erdogan huldigen wollen, was zwangsläufig bei dieser Veranstaltung passieren wird. Erdogan selbst hat jetzt noch nicht gesprochen.
Außenpolitisch gibt es ja weiterhin den Streit mit der Europäischen Union. Es geht einmal um das Flüchtlingsabkommen und dann um die Visafreiheit für die Reise in die EU. Aber Erdogan wird seine erste Auslandsreise seit dem Putsch keineswegs in ein europäisches Land unternehmen, sondern am Dienstag zu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach St. Petersburg reisen.
Ja, und da hat das Präsidialamt nochmal betont, diese Reise sei schon vor dem Putsch geplant gewesen. Also Interpretationen, dass man denkt, naja, nach dem Putsch wendet er sich mehr Russland zu. Das kann man so nicht stehen lassen. Es gab ja diesen Konflikt mit Russland um das abgeschossene Kampfflugzeug an der türkisch-syrischen Grenze. Da gab es ja schon eine Entschuldigung Erdogans, nicht wie gefordert an die russische Regierung, aber an die Familie des Soldaten. Und darauf knüpft jetzt auch diese Reise an. Es geht ja im Verhältnis mit Russland natürlich um den Krieg in Syrien, es geht aber auch um Energiefragen, um Gaslieferungen, um Pipelines und natürlich auch darum, dass die russischen Touristen wieder mehr in die Türkei zurückkehren, um hier diese große Flaute im Tourismus noch ein wenig abzudämpfen.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten Christian Buttgereit in Istanbul. Die Entwicklung in der Türkei hat direkte Auswirkungen auch auf die über 3 Millionen türkischen Bürger, die hier bei uns in Deutschland leben, viele bereits in der dritten Generation. Und wie soll jetzt zum Beispiel der islamische Religionsunterricht an deutschen Schulen gestaltet werden? Unionschef Volker Kauder bezog dazu heute klar Position. Jens Wiening weiß mehr.
Er beobachte mit Sorge, wie die türkische Regierung versuche, Einfluss zu nehmen auf die hier lebenden türkischstämmigen Bürger. Deutschland dürfe es nicht zulassen, dass ein Verband wie DİTİB den islamischen Religionsunterricht in den Schulen gestalte. Volker Kauder nannte in dem Interview mit der Funke Mediengruppe den Islamverband DİTİB wörtlich ein Sprachrohr von Präsident Erdogan. Von den türkischstämmigen Bürgern forderte er Loyalität. Sie sollten sich an Recht und Gepflogenheiten halten. Und an die Islamverbände richtete er den Appell, die Integration von Muslimen zu fördern. Die Verbände müssten ihren Mitgliedern klarmachen, dass die Verfassung und das Recht in Deutschland über der Religion stünden. Die Türkei selbst warnte Kauder davor, das Flüchtlingsabkommen zu benutzen, um Visaerleichterungen durchzusetzen. Die Europäer würden keine Abstriche bei den Kriterien machen. Unter anderem soll die Türkei die umstrittenen Antiterrorgesetze reformieren, wenn sie Visaerleichterungen für die Reisen in die EU haben will. Derweil hält die Debatte über den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei weiter an. Der Linken-Vorsitzende Bernd Rixinger fordert in einem Interview den Stopp der Beitrittsverhandlungen. Eine Regierung, die Journalisten verfolge, die Justiz gleichschalte, Oppositionelle in die Gefängnisse werfe und Krieg gegen die eigene Bevölkerung führe, könne man nicht in die Europäische Union aufnehmen. Die Vorsitzende der Grünen im Europaparlament, Rebecca Harms, sieht das anders. Sie warnte in einem Zeitungsinterview davor, die Türkei jetzt im Stich zu lassen. Die Gespräche seien eine der wenigen Möglichkeiten, zum Schutz vieler Türken auf Rechtsstaatlichkeit zu drängen. Ähnlich äußerte sich der Europapolitiker Elmar Brok von der CDU. Ein sofortiges Aussetzen der Verhandlungen sei diplomatischer Unsinn, sagte Brok der Welt am Sonntag. Allerdings räumte Brok ein, dass wegen der Entwicklungen in der Türkei die Gespräche zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu keinem Erfolg führen könnten. FDP-Chef Christian Lindner warf in der Bild am Sonntag der Kanzlerin eine windelweiche Haltung gegenüber Präsident Erdogan vor. Erdogan baue ein autoritäres Regime auf, zugeschnitten allein auf seine Person. Weil Recht und Freiheit des Einzelnen keine Rolle mehr spielen, könne Erdogan kein Partner für Europa sein. Die Debatte um den EU-Beitritt der Türkei hatte unter der Woche nochmal an Fahrt gewonnen. Österreich hatte den Stopp aller Beitrittsverhandlungen gefordert. Dessen Außenminister Sebastian Kurz verlangte zudem eine Alternative zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Kurz will auch ein Veto gegen die Eröffnung weiterer Kapitel in den Beitrittsgesprächen einlegen.
Der Mann, der im belgischen Charleroi zwei Polizistinnen mit einer Machete schwer verletzte, soll angeblich von der Terrormiliz IS geführt worden sein. Solche Bezichtigungen lassen sich nicht wirklich nachprüfen. Doch die belgische Staatsanwaltschaft gab erste Details zur Person des Attentäters bekannt. Malte Pieper informiert.
Langsam kommen die Ermittler voran. Sie hatten sich zunächst schwer getan, den Täter überhaupt zu identifizieren. Nun ist nach Angaben der belgischen Bundesanwaltschaft aber klar, es handelte sich um einen 33-jährigen Algerier, der sogar schon länger hier im Land lebte, seit 2012. Und er war der Polizei auch bereits bekannt. Allerdings nur als gewöhnlicher Krimineller. Einen terroristischen Hintergrund vermutete man bisher nicht in seiner Akte. Genau davon gehen die Ermittler inzwischen aber aus. Denn nach Angaben der Polizisten, die die Tat mitbekommen haben, rief der Mann Allahu Akbar, also Gott ist groß, während er seine Machete schwang. Andere Waffen oder Sprengstoff hatte er nicht dabei. Mittlerweile versucht der sogenannte Islamische Staat, die Tat des Mannes für sich in Anspruch zu nehmen. Eine dem IS nahestehende Nachrichtenagentur behauptet, der 33-Jährige sei ein Soldat der Terrormiliz gewesen. Die Ermittlungsbehörden wollen das bislang nicht bestätigen. Sie durchsuchten noch in der Nacht zwei Häuser in der Umgebung von Charleroi. Auch das Umfeld des Mannes wird seitdem unter die Lupe genommen. Während der Täter Stunden nach der Attacke seinen Schussverletzungen erlag, sind die beiden angegriffenen Polizistinnen inzwischen außer Lebensgefahr. Ein Sprecher der Polizei in Charleroi. Bei der Kollegin, die sehr schwer im Gesicht verletzt wurde, ist die Operation gut verlaufen. Sie wird aber weiter im künstlichen Koma gehalten. Die andere Kollegin muss noch einmal operiert werden, denn bei ihr wurde ein Nerv verletzt. Auch für sie haben die Ärzte weiterhin künstliches Koma angeordnet. In Brüssel kam derweil der Nationale Sicherheitsrat Belgiens zusammen. Premierminister Michel erklärte im Anschluss, man werde die Sicherheitsmaßnahmen vor allem für die Polizei erhöhen. So sollen die Beamten künftig immer schusssichere Westen tragen und auch ihre Waffen immer dabei haben. Ansonsten gelte weiterhin die zweithöchste Terrorwarnstufe im Land. Das heißt, man geht davon aus, dass neue Anschläge in Belgien möglich und wahrscheinlich sind. Wir versuchen mit unseren Sicherheitsdiensten alles zu tun, um wachsam zu bleiben und um die besten Maßnahmen zu treffen, damit wir mit dieser außergewöhnlichen Situation fertig werden. Es geht ja nicht nur um Belgien, sondern auch um ganz Europa. Belgien Syrien gilt seit langem als Land mit einer verhältnismäßig großen und aktiven Islamistenszene. Wann immer es zuletzt Anschläge in Europa gab, fast immer fanden sich später Verbindungen auch nach Belgien. Die Attacken von Paris und Brüssel wurden beispielsweise aus den hiesigen Vororten Molenbeek und Skarbeek mitorganisiert. In mehreren Orten Belgiens hatten sich die Täter zuvor versteckt, auch in Charleroi, wo die Attacke mit der Machete stattfand. Seit Monaten ermitteln die zuständigen Behörden. Immer wieder gibt es heftige Kritik an ihnen, gerade aus Deutschland. Die belgischen Geheimdienste seien viel zu schlecht aufgestellt, hätten keinen Überblick über die Gefährder im Land. Es sei viel zu einfach, beispielsweise in Brüssel an Waffen zu kommen. Die europäischen Innenminister hatten zuletzt immer wieder vereinbart, mehr Informationen untereinander auszutauschen. Häufig blieb es allerdings bei Lippenbekenntnissen.
In Thailand herrschen seit 2 Jahren die Militärs. Heute ließen sie die Bevölkerung in einem umstrittenen Volksentscheid über einen Verfassungsentwurf abstimmen. Wie die Wahlkommission in Bangkok nach Auszählung von 90% der Stimmen mitteilte, votierten danach 62% der Wähler für den Verfassungsentwurf. Für das Land allerdings dürfte damit kein Weg zurück zur Demokratie verbunden sein. Lena Bodewein hat den Wahltag verfolgt.
Die grünen Kisten mit den Abstimmungszetteln werden versiegelt. Ab 16 Uhr bauen die Wahllokale ab. Die Stimmen werden ausgezählt. Und ein Ergebnis kann der Chef der Wahlkommission direkt bekannt geben.
Die Wahl lief glatt. Es gab keine störenden Vorfälle. Nur 1 bis 2 Menschen haben ihre Abstimmungszettel absichtlich zerrissen. Einige aus Versehen.
Und alle diese wurden festgenommen. 200.000 Polizisten hatten landesweit für Ruhe gesorgt. Auch im Vorfeld der Abstimmung hatte die Militärregierung alles dafür getan, Unruheherde auszuschalten. Diskussionen über den Verfassungsentwurf, Kampagnen oder Proteste dagegen waren verboten. Dutzende Aktivisten waren deshalb ins Gefängnis gesteckt worden. Mit dem Ergebnis, dass kaum ein Thai den Inhalt dessen kannte, worüber er heute abgestimmt hat. Doch die Konfliktlinien waren klar. Die Regierung und das gesamte Militär sowie die meist städtische Elite sind für die Verfassung, wie dieser Kadett, der seinem Chef, General und Premier Prayut Chan-o-cha, nachmacht.
Ich bin stolz, Teil der Menschen zu sein, die der Demokratie helfen.
Auf der anderen Seite stehen die ärmere Landbevölkerung und ihre einstige Heldin, die frühere Premierministerin Yingluck Shinawat. Die Zeit ihrer Regierung war 2014 durch den Militärputsch beendet worden. Sie forderte alle auf, wählen zu gehen. Das ist ein wichtiger Tag für Thailand. Das ist der Weg der Demokratie. Also muss sicher sein, dass die Menschen verstehen, was in dem Verfassungsentwurf steht und dann ihre Meinung durch ihre Wahl kundtun. Sonst nehmen sie nicht am demokratischen Prozess teil. Dennoch folgte nur gut die Hälfte aller wahlberechtigten Thailänder dem Aufruf. Und von denen stimmte nach ersten Hochrechnungen die Mehrheit für den Verfassungsentwurf. 62% dafür, 38% dagegen. Es wird dann die 20. Verfassung innerhalb von gut 80 Jahren für Thailand sein. Immer wieder wird das Land von politischen Unruhen und Konflikten geplagt, weil zwei Parteien sich derart bekriegen, dass das Land gelähmt wird. Oft genug wurde dieser Zustand durch einen Militärputsch beendet, wie auch im Frühjahr 2014, als nach monatelangen Unruhen zwischen Regierungsgegnern und Befürwortern schon 30 Tote zu beklagen waren und das Militär einschritt. Die heutige Abstimmung ist die erste Wahl, die Thailand seit dem Putsch hat. Im kommenden Jahr sollen Wahlen zur Regierung folgen. Doch Kritiker der neuen Verfassung befürchten, dass sie nur die Macht des Militärregimes zementiert. Am meisten profitieren von diesem Verfassungsentwurf die traditionellen Eliten und das Regime, da sie das Wahlsystem kontrollieren werden. Die gewählte Regierung nach dieser Verfassung wird eine schwache Regierung sein, so die Politikwissenschaftlerin Puangtong Pavakapan. Der Entwurf sieht vor, dass die Militärregierung fast alle 250 Senatoren während einer 5-jährigen Übergangszeit auswählt. 6 Sitze im Senat sind für Armeekommandeure reserviert. Auf diese Weise kann das Militär weiter stark Einfluss nehmen.
Welche Zukunft ermöglicht die neue Verfassung Thailand? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Holger Senzel.
Als Tourist werden Sie von der Militärdiktatur in Thailand nichts spüren. Können traumhafte Strände, Sonne, Meer, Küche und das Lächeln der Menschen genießen, ohne etwas davon mitzubekommen, dass Demonstrationen verboten sind und Menschen ohne Prozess weggesperrt werden, weil sie Widerspruch gewagt haben, dass Journalisten entlassen, angeklagt und enteignet wurden, weil sie kritische Fragen stellten. Nun gut, werden Sie vielleicht einwenden, Aber immerhin durften die Bürger Thailands jetzt abstimmen über eine neue Verfassung. Nur war dieses Referendum im Prinzip eine schlecht getarnte Erpressung. Man sagt den Leuten, wenn ihr wieder demokratische Wahlen haben wollt, dann müsst ihr Ja sagen zur Verfassung. Wobei dann genau diese Verfassung künftige Wahlen bedeutungslos macht, weil sie die Stellung der Militärs festigt und politische Parteien marginalisiert. Das ist nicht mal die viel zitierte Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ist durch und durch zynisch, dass man die Wähler zwingt, ein Kreuzchen hinter die eigene Entmachtung zu setzen. Und wenn die Mehrheit Nein gesagt hätte, hätte das auch nichts geändert. Armeechef Prayuchan Ocha hatte dazu in geradezu erfrischender Offenheit erklärt, dass er in diesem Fall einfach einen neuen Verfassungsentwurf schreiben würde. Die Generäle lassen wählen, so lange, bis das Ergebnis ihnen in den Kram passt. Ob den Wählern das so bewusst war? Medien haben darüber jedenfalls nicht aufgeklärt, denn mit deren Freiheit ist es seit dem Putsch im Jahre 2014 vorbei. Kritik an Verfassungsentwurf und Referendum kann mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden. Dutzende Menschen wurden verhaftet. Wer gegen die Verfassung ist, hat kein Recht, das offen zu äußern. Das sagt der Mann, der Thailand angeblich zur Demokratie zurückführen will. Das ist echt ein Herzchen, dieser General Prayuchan Ocha. Aber womöglich verliert man den Bezug zur Realität und das Gefühl für die eigene bittere Lächerlichkeit, wenn man die Lacher einfach wegsperren kann. Also das mit der Demokratie ist erstmal vorbei in Thailand, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Freiwillig wird Prayuchan Ocha die Macht nicht wiederhergeben. Und wer sollte sie ihm nehmen? Die Macht kommt aus den Gewehrläufen, sagte Mao, und die Offiziersklique im Regierungspalast von Bangkok wirkt auch in maßgeschneiderten Zivilanzügen nicht weniger finster. Ob es wirklich Wahlen geben wird im kommenden Jahr, ist fraglich, und wenn, wäre es eine weitere verlogene Demokratieshow. Denn was hat das mit Freiheit zu tun, wenn schwer bewaffnete Männer die Alternativen vorgeben und aufmüpfige Bürger vor Militärgerichte zerren? Als Urlauber an Thailands Traumstränden muss sie das freilich nicht interessieren. Ihnen werden die Militärs nichts tun. Die brauchen nämlich ihr Geld.
Holger Senzel kommentiert am Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Angeblich haben syrische Rebellen den Belagerungsring um die Stadt Aleppo durchbrochen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen befinden sich noch bis zu 300.000 Menschen in der Stadt, die wie Geiseln seit 3 Jahren dort mehr vegetieren als leben.
Wochenlang hatten die Kräfte der Führung in Damaskus den Ostteil der Stadt mit seinen nahezu 300.000 Bewohnern von der Versorgung abgeschnitten. Die Viertel also, die von verschiedenen bewaffneten Gruppen der Gegner von Präsident Bashar al-Assad beherrscht werden. Vor einer Woche dann hatten die Oppositionellen zum Gegensturm geblasen und waren zunächst gescheitert. Gestern dann meldeten sie, die Belagerung des Ostteils von Aleppo durchbrochen zu haben. Die politische Opposition, die ihren Hauptsitz in Istanbul hat, jubelte per Internetdienst Twitter. Auf einigen Straßen Aleppos jubelten tanzend Menschen. Das jedenfalls zeigen Bilder im Internet, die allerdings nicht als authentisch verifiziert wurden. Regierungsmedien wiesen die Erfolgsmeldungen der Assad-Gegner zurück und berichteten, die syrische Armee eroberte kürzlich von Rebellen eingenommenes Territorium zurück. Fest steht offenbar, dass es nach wie vor zu heftigen Kämpfen um Aleppo kommt. Die Führung in Damaskus soll Luftangriffe auf die Gebiete unter Kontrolle ihrer Gegner fliegen lassen haben. Es ist eine Schlacht, die wohl noch lange nicht zu Ende ist, schon allein, weil sie so wichtig ist. Der syrische Politikanalytiker Tarek Al-Abed sagte einer Nachrichtenagentur: Die Kontrolle über Aleppo zu gewinnen heißt, die Kontrolle einerseits über die Verbindung nach Damaskus zu haben und andererseits die Tür aufzustoßen in Richtung Norden, zur Grenze mit der Türkei, nach Idlib, Hasaka, zu den Kurdengebieten und nach Raqqa, zu den Gebieten, in denen die Gegner der Führung in Damaskus stark sind. Wer politischen und militärischen Erfolg will, muss die Kontrolle über Aleppo gewinnen und die Schlacht darum läuft. Auch vom Kampf gegen die Militanten des selbsternannten Islamischen Staates in Syrien werden Erfolge gemeldet. Die sogenannten SDF, die demokratischen Kräfte Syriens, sollen große Teile von Manbij eingenommen haben. Die Ortschaft unweit der Grenze zur Türkei, liegt auf einer Nachschublinie des IS und ist deshalb von strategischer Bedeutung. Die SDF, der Kurden und Araber angehören, werden von den USA unterstützt. Gemeinsam soll es dieser Koalition nun gelungen sein, Manbij fast vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Das Zentrum werde allerdings noch nach IS-Kämpfern durchsucht.
Björn Blaschke war das zur Situation im Bürgerkriegsland Syrien. Zurück nach Deutschland, genau gesagt nach Schleswig-Holstein, nach Wacken. Dort ging das größte Heavy-Metal-Open-Air-Festival der Welt zu Ende. Zum 27. Wacken Open-Air kamen mehr als 120 Bands und sorgten auf 8 Bühnen für Stimmung, die 75.000 Besucher begeisterte. Oliver Kring mit einer Bilanz.
Zum Abschluss des 27. Wacken Open-Airs zogen die beiden Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen ein positives Fazit. Sie bedankten sich bei den Wacken-Fans für ein gelungenes und friedvolles Open-Air. Thomas Jensen.
Wir haben ein paar Wetterkapriolen gehabt, aber die Stimmung ist grandios. Die Fans sind hier natürlich wie jedes Jahr echt der Headliner. Ne? Top-Performances von den Bands. Ein Highlight reißt sich an das andere. Also wir sind zufrieden.
Aus Angst vor Terror waren in diesem Jahr erstmals Rucksäcke und Taschen auf dem Festivalgelände verboten. Fans wurden abgetastet, die nahmen es gelassen. Sicherheitschef Thomas Hess sprach von einem gelungenen Mix der möglichen und nötigen Vorsichtsmaßnahmen.
Du kannst nie was Sicheres machen, weil die Welt ist einfach bekloppt. Ich habe mich nie mit Bomben beschäftigt, musste mich da erstmal mit Bomben beschäftigen. Und das, denke ich mir, haben wir geschafft.
Auch die Einsatzkräfte zeigten sich zufrieden und sprachen von einem friedlichen Fest. Rund 200 Straftaten registrierten die Beamten, damit sank die Zahl unter Vorjahresniveau. Die Fälle seien vor allem im Bereich der Kleinkriminalität einzuordnen, so ein Sprecher. Mit einer Ausnahme, eine mutmaßlich organisierte Diebesbande wurde rechtzeitig entlarvt und musste das Gelände verlassen. Die Rettungsdienste hatten mehr als 2015 zu tun, allerdings seien die Zahlen im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich gering gewesen. Das Aufgabenspektrum habe sich nicht verändert, so Sprecher Christian Mandl.
Das ist wirklich von der kleinen Blessur über einen Knochenbruch bis hin auch zu kreislaufbedingten Situationen. Natürlich bei so einem Festival viel Alkohol. Die Stimmung ist gut, auch die Zusammenarbeit mit dem Klinikum Wacken, hier betrieben vom DRK Kaltenkirchen. Total super Fazit, wir sind zufrieden, freuen uns auf 2017, um die medizinische Sicherheit hier wieder herzustellen.
Mit Regen und einem Gewitter hatte der letzte Tag des Festivals begonnen. Das kurze Unwetter überschwemmte erneut das Gelände und sorgte für viel Matsch. Die Fans ließen sich trotz der Wetterkapriolen Spaß und Begeisterung am Festival nicht nehmen.
Ja, ordentliche Matschparty.
Schön ist es nicht, aber es gehört zu Wacken.
Wenn dazwischen die Sonne scheint wie jetzt, ist wunderbar.
Party, Party. Spaß gehabt.
Na klar, Gas!
Vollgas?
Immer Vollgas. Gibt kein anderes Gas, nur Vollgas.
Wacken!
Die Metalheads stürmten gestern Abend ein letztes Mal zu den Bühnen, um den Abschluss des Events mit den Auftritten der Metalbands Dragon Force, Dire Disciples, Metal Church und von Twisted Sister zu feiern. Top-Act des Festivals war am Eröffnungstag Iron Maiden, der in Wacken seine Welttour abschloss. Insgesamt standen rund 120 Bands auf dem Programm. Mehr als 75.000 Besucher kamen zum Metal-Marathon in den kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Sie freuen sich nun auf das nächste Open Air 2017, unter anderem mit Bands wie Avantasia und Powerwolf, wenn das 1800 Seelendorf Wacken für 3 Tage wieder zur größten Heavy-Metal-Metropole der Welt wird.
Wacken!
Anfang des Jahres wurde das Online-Lexikon Wikipedia 15 Jahre alt. Jetzt feiert Jimmy Wales, einer der Erfinder, seinen 50. Geburtstag. Er hatte es damals gemeinsam mit dem Programmierer Larry Sanger entwickelt. Zum Milliardär wurden beide nicht, denn die Plattform finanziert sich aus Spenden. Nicole Markwald über Mr. Wikipedia.
Jimmy Wales wirkt wie jemand, der nicht stillstehen kann. An 150 Tagen im Jahr ist er unterwegs, hält Vorträge zum Thema freie Meinungsäußerung. Daneben besucht er regelmäßig seine Tochter in Florida, seinen Lebensmittelpunkt aber hat er in London. Und auch von dort mischt er sich ein in den aktuellen US-Wahlkampf. Neben Apple-Gründer Steve Wozniak gehörte Wales zu 150 Vertretern der Tech-Branche, die eine kritische Stellungnahme zum republikanischen Präsidentschaftsanwärter Donald Trump unterschrieben. Wales ist bekannt als Mr. Wikipedia. Gemeinsam mit dem Programmierer Larry Sanger startete er vor 15 Jahren die Online-Enzyklopädie. Jeder Nutzer kann neue Artikel schreiben oder vorhandene bearbeiten. Inzwischen umfasst Wikipedia 37 Millionen Artikel in fast 300 Sprachen. Die Seite steht auf Platz 5 der meistbesuchten Webseiten der Welt und ist erfolgreicher, als er es je für möglich hielt.
Well, it's bigger than I ever imagined it would be.
Da müsse er er doch im Geld schwimmen? Fragte ihn Moderator Stephen Colbert 2013 bei einem Interview.
You must be rolling in the cash. Right? Right? You guys, what's your business model?
Auf die Nachfrage nach dem Wikipedia-Geschäftsmodell lächelte Wales. Er ist wohl der berühmteste Internetunternehmer, der anders als Zuckerberg und Co. kein Milliardär geworden ist. Denn Wikipedia ist werbefrei und finanziert sich über Spenden. Trotzdem verkehrt Jimmy Wales in höheren Kreisen. Er ist in dritter Ehe mit Kate Garvey verheiratet. Sie verwaltete den Terminkalender von Tony Blair, als der noch in Downing Street No. 10 wohnte. Wales nennt sie die Frau mit dem besten Netzwerk. Er arbeitet derweil an seinem ganz eigenen Netzwerk, denn Wales großes Ziel? Jedem einzelnen Menschen Zugang zu den Informationen von Wikipedia zu geben. Diese Vision, so viele Menschen wie möglich überall in der Welt zu erreichen, treibt uns an. Das macht Wikipedia für mich bedeutsam. Wir erleben einen Moment, der in die Geschichte eingehen wird. Aus dem Wikipedia-Tagesgeschäft hat sich Jimmy Wales weitestgehend zurückgezogen. Ab und zu ergänzt er bestehende Artikel. Sein Spezialgebiet? Das Oberhaus des britischen Parlaments.
I am active as an editor, and my specialty for some unknown reason is the UK House of Lords.
Wir kommen zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Unser Reporter ist Martin Roschitz. In welchen Sportarten könnte es denn heute die erste deutsche Medaille geben?
Die kann es überhaupt nicht mehr geben. Fragen Sie mich morgen nochmal. Also wenn überhaupt dann noch im Straßenrennen der Frauen. Gestern sind ja die Männer unterwegs gewesen auf diesem wirklich komplizierten, anspruchsvollen Kurs. Heute tun es die Frauen. Da sind drei Deutsche noch dabei, die theoretisch eine Medaille holen könnten. Da muss aber schon sehr viel zusammenkommen. Und die größte Medaillenhoffnung, die hat sich gerade zerschlagen beim Fechten mit dem Florett. Peter Joppich ist leider ausgeschieden, der vierfache Weltmeister, der bei Olympia noch nie was gerissen hat. Und das bleibt auch so. Er hat gegen den Weltranglisten-7. Avola aus Italien verloren mit 13-15 und ist damit raus.
Interessant für Kickerfans, die Fußballer treffen in ihrem zweiten Gruppenspiel heute Abend um 21 Uhr unserer Zeit auf Südkorea. Ist das schon ein kleines Endspiel?
Kann man schon sagen, ne? Das erste Spiel gegen Mexiko ging ja unentschieden aus, 2-2. Und jetzt sollte man gegen Südkorea schon gewinnen, um dann halt auch gute Aussichten aufs Weiterkommen zu haben. Allerdings muss man sagen, dass die Südkoreaner sich lange und intensiv vorbereitet haben. Diese intensive Vorbereitungszeit gab es bei der deutschen Mannschaft ja nicht. Das ist ein zusammengewürfelter Haufen, das muss man ganz einfach so sagen. Die Qualität bei der deutschen Mannschaft ist gleichwohl höher anzusiedeln. Deswegen hoffen wir natürlich stark, dass die Truppe sich schnell findet und heute Südkorea schlägt.
Die Ruderer hatten Pech. Der zweite Wettkampftag musste wegen starker Windböen abgesagt werden. Können die Wettkämpfe überhaupt im Zeitrahmen noch stattfinden?
Das wissen wir nicht, denn alle Ruderwettbewerbe sind zu Recht heute abgesagt worden. Es war so windig in der Lagune, dass sich Schaumkronen auf dem Wasser gebildet haben und an einen regulären Wettbewerb gar nicht zu denken war. Also gekenterte Boote haben wir ja auch schon gesehen in dieser Lagune. Der Wind kommt aus der Guanabara-Bucht und das soll auch in den nächsten Tagen so bleiben. Sollten die Wettbewerbe morgen nicht regelgerecht ausgeführt werden können und ausgetragen werden können, dann könnte es zum Konflikt mit den Kanuten kommen, denn die sind ja auch auf der Lagune unterwegs. Und das möchte ich mal erleben, wenn sich Ruderer und Kanuten um Startplätze streiten, sozusagen auf dem Wasser. So groß ist die Lagune nun auch wieder nicht.
Heute ist erst der zweite Wettkampftag. Finden die Spiele denn bei den Brasilianern Zuspruch? Stichwort Zuschauerzahlen.
Also ich war selbst gestern unterwegs beim Tennis, da war nicht viel los und überraschenderweise auch nicht beim Basketball, als das Dream Team der USA gegen China gespielt hat. Da war die Halle schon gut gefüllt, aber eben nicht ausverkauft. Das wäre bei vergangenen Olympischen Spielen unvorstellbar gewesen. Schwimmen gestern, die Finalsession auch nicht voll und sogar Beachvolleyball, also etwas, wofür sich die Brasilianer eigentlich wirklich interessieren sollten. Die Night Session an der Copacabana nicht ausverkauft. Da fehlt offenbar noch die ganz große olympische Begeisterung. Und das wird sicher noch zum großen Thema werden, sollte sich das nicht ändern.
Nun, in zwei Wochen kommen dann die Paralympischen Spiele, allerdings ohne russische Athleten. Das Internationale Paralympische Komitee hat sich für einen Komplettausschluss Russlands entschieden, wegen der massiven Dopingverstöße. Wie wird es in Rio aufgenommen?
Sehr positiv von den meisten natürlich. Die Russen sehen das natürlich ganz anders. Aber die trauen sich was beim Internationalen Paralympischen Komitee, nämlich genau das, wovor das IOC und sein deutscher Präsident Thomas Bach zurückgeschreckt sind. Sie schmeißen die Russen raus. Sie haben sich auch besser vorbereitet mit dem McLaren-Bericht, haben weitere Details einsehen können. Zum Beispiel, dass positive russische Dopingproben in den Jahren 2012 bis 2015 verschwunden sind auf einmal, dass Proben ausgetauscht wurden, auch bei den Spielen in Sotschi. Und deswegen hat man knallhart reagiert und die Russen rausgeschmissen, was auf ein positives Echo hier in Rio stößt.
Vielen Dank an Martin Roschitz in Rio de Janeiro. Am ersten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga standen heute 4 Partien auf dem Tagesprogramm. Eintracht Braunschweig hat zum Saisonauftakt gegen die Würzburger Kickers mit 2:1 gewonnen. Greuther Fürth gewann gegen 1860 München mit 1:0. Ebenfalls 1:0 siegte Heidenheim gegen Aue. Bielefeld und Karlsruhe trennten sich 0:0 unentschieden.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.